Ja, man könnte heute über sehr, sehr vieles predigen. Sehr viele Themen würden sehr, sehr wichtig sein. Für mich war ein Thema sehr, sehr wichtig. Ihr habt selber gesagt, wir stehen so am Anfang. Wir sind jetzt so gerade angefangen. Und ich möchte heute über einen lebendigen Glauben reden, über eine echte Nachfolge reden. Was heißt das denn wirklich? Ein Mann kam einmal in eine Gemeinde, weil er sehr, sehr krank war, und er hat gehört, dass dort irgendwie gebetet wird und man kann so eine Heilung finden. Und er kam dahin, hat sich hingesetzt und dann wurde über ihn gebetet, aber es passierte nichts. Und er kam nochmal und nochmal wurde gebetet, aber irgendwie war immer noch nichts. Und dann hat man gefastet für ihn und gefleht und gebetet, und am Ende hat man ihm gesagt, weißt du was, es liegt an deinem Glauben. Du glaubst einfach zu wenig, deswegen passiert auch nichts. Also diesem Mann wurde gesagt, alles, was du von Gott erbitten kannst, hängt allein von dir ab. Und dieser Mann war sehr frustriert und ging nach Hause und zählte sich irgendwo zum Christ zweiter Klasse. Weil er sagte, ja, ich habe zu wenig einfach. Ich gebe so viel, ich mache so viel, aber irgendwie anscheinend reicht es diesem Gott nicht. Und damit solche Dinge nicht passieren in unserem Leben, damit wir nicht frustriert werden in unserem Glauben, damit wir vielleicht manche Dinge richtig verstehen und nicht deprimiert werden, möchte ich heute über diesen lebendigen Glauben reden. Was heißt denn lebendiger Glaube? Was heißt denn wirklich so zu glauben, dass ich Gott irgendwie ganz nahe bin, dass ich ihn erreichen kann? Was heißt es, nach dem Glauben zu leben? Und ich denke, jeder Christ von uns, bist du gerade frisch dabei oder bist du schon 70 Jahre unterwegs? Und übrigens, kurz mal weg davor, das, was die zwei da gesungen haben, die zwei älteren Geschwistern, das ist mein größter Wunsch an euch, dass ihr irgendwann so alt seid und hier vorne oder irgendwo anders steht und Jesus Christus singt. Das ist das Schönste, was es gibt, so lange mit wirklich unterwegs zu sein und irgendwann hier zu stehen und für junge Leute so von vollem Herzen und aus voller Seele zu singen. Das ist eine Hingabe, die wünsche ich jedem Christen, und ich danke euch, dass ihr das gemacht habt. Aber egal, bist du jung oder bist du schon 70 Jahre mit Jesus unterwegs oder gläubig bist, es stellt sich immer oft die Frage, wie soll ich denn glauben? Was ist denn so lebendiger Glaube? Jeder spricht darüber, was heißt das? Wie mache ich das? Und wir lesen zum Beispiel in Kolosser 2,6, wie ihr nun den Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt, so wandelt in ihm. Wie habt ihr Jesus Christus angenommen? Durch den Glauben. Wie sollt ihr jetzt mit ihm wandeln? Durch den Glauben. Eigentlich doch ganz einfach, oder? Das Wort Glaube ist im Leben eines Christen spielt sehr starke Rolle. Also das ist wirklich eins der wichtigsten Sachen. Wenn wir lesen, guck mal, was hier steht in Römer 14, alles aber, was nicht aus Glaube ist, ist Sünde. Wow, das ist eine starke Aussage. Das ist eine mächtige Aussage. Oder zum Beispiel in Hebräer 11, ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen, denn wer Gott naht, muss glauben. Hier steht nicht, es kann sein, es wird schwierig sein. Nein, es ist unmöglich. Nahezu 50% wirst du es schaffen. Nein, unmöglich. Und da sage ich heute nicht nur euch, sondern jedem Einzelnen, der sagt, wie kann ich denn Gott denn näher sein? Vielleicht durch manche Taten, vielleicht durch manche Anstrengungen? Du musst glauben. Allein der Glaube bring dich zu Gott. Nicht ein wenig, nicht irgendwie, allein der Glaube. Ohne den Glauben, wenn du ihn nicht hast, ist es unmöglich, Gott nahe zu sein. Und wir glauben ja, wir sagen ja, Amen, das ist das Richtige, Glaube ist richtig und wichtig. Aber dann tauchen so zwischendurch doch Fragen. Ja, wie soll ich das denn praktisch machen? Und man erzählt mir nichts, was ich schon weiß. Sag mir, wie geht das praktisch? Was heißt denn wirklich, lebendig zu glauben? Und heute möchte ich uns das ein bisschen näher bringen, ein bisschen erklären. Und wenn du heute rausgehst hier aus der Gemeinde, dann möchte ich, dass du drei Dinge mitnimmst. Und die werde ich dir im Laufe der Predigt erläutern. Nur drei Dinge. Versuch nur drei Sachen zu behalten. Ich weiß, manchmal ist das schwer, aber nur drei. Mehr nicht. Vergiss alles, was ich sage. Das ist in Ordnung. Aber die drei Sachen, bitte nimm sie mit. Diese werden dir helfen, im Glauben und in deinem Leben als Christ wirklich voranzukommen. Der erste Punkt ist vielleicht, was ist Glaube? Und der zweite Punkt, was sollen wir durch den, oder wie sollen wir durch den Glauben leben? Viel einfacher ist es, manche Dinge negativ zu erklären. Das heißt nicht, was das ist, sondern was das nicht ist. Also, was ist Glaube nicht? Der erste Punkt betrifft meistens, und ich sage das ganz vorsichtig, meistens die Frauen. Weil sie doch ein bisschen emotionaler vielleicht sind als die Männer. Glaube, das ist das Erste. Glaube ist kein Gefühl. Ich sage das sehr, sehr vorsichtig, aber ich glaube, Menschen, die nur nach ihren Gefühlen leben, können irgendwann sehr, sehr unglückliche Menschen werden. Weil das ist so wie auf einem kleinen Gummiboot auf dem Meer. Heute ist mein Glaube groß, heute habe ich eine gute Gesundheit und mein Portemonnaie ist übrigens voll gefüllt. Jesus, danke dir dafür. Amen, du bist der größte Gott. Ja, morgen geht es mir irgendwie schlecht, Rückenschmerzen und wieder da und die paar Schulden habe ich. Gott, wo bist du eigentlich? Hörst du denn nicht meine Not? Gibt's dich überhaupt? Hörst du mich nicht? Mir geht's so schlecht. Also der Glaube ist nicht, oder besser gesagt ist das so, Glaube ist das Auto und die Gefühle, das ist der Anhänger. Stell nicht den Anhänger vor dem Auto, er wird sie nicht ziehen. Der Glaube, das Auto zieht den Anhänger. Glaube bleibt, Gefühle ändern sich. Und Gefühle ist oft so eine Tagesform. Das ist oft so. Und wir ändern unsere Gefühle sehr, sehr oft. Ich saß einmal, ich bin im Verkauf ja tätig und ich sitze mit einer Frau und sie hat ein kleines Kind mitgebracht. Und ich gebe manchmal den Kindern so ein Blatt Papier, dass sie malen, dass sie die Eltern nicht stören, die Eltern sich konzentrieren können. Und die Mama hat ihm den Kuli gegeben, hat gesagt, hier mal. Hat er gemalt. Auf dem Blatt Papier, ganz voll natürlich ausgemalt, irgendwie hat der Mama gezeigt und wir haben alle gesagt, wow, super. Ich meine, na, da war nicht wirklich was, ne? Aber super. Und Mama sagte, na, du kleiner Picasso und so weiter, ja? So, der Picasso hat gedacht, super, das klappt ja. Also haben wir weitergemalt und wir haben weiter da besprochen und er hat weitergemalt. Und wir haben ihn gar nicht gesehen, er saß auf dem Boden und war am Malen. Und als wir fertig waren, bemerkte die Mama, dass er auch teilweise auf ihrer Tasche gemalt hat. Ja, ihr könnt euch vorstellen, wie sauer die Mutter war. Und der kleine Picasso hat das nicht verstanden. Wie kommt das jetzt? Das Bildchen war doch so schön. Und jetzt plötzlich ganz andere Gefühle. Jetzt ist sie sauer. Woran liegt's? Gefühle können sich sehr, sehr schnell ändern. Das ist so, von einer Minute auf die andere. Gefühle sind so eine Sache einfach. Beispiel mit Abraham, 99 Jahre, er wartet sehr, sehr lange schon auf seinen Sohn, das lesen wir in der Bibel. Und Gott sagt, deine Frau wird ein Kind bekommen. Was denkt ihr, wie hat sich Abraham gefühlt? Ja, das wäre gut, wenn das klappt. Und dort steht, Abraham hat dran geglaubt. Da waren nicht viele Gefühle da, es wird ja irgendwann passieren. Aber Abraham hat dran geglaubt. Aber wisst ihr, was nach einem Jahr passierte? Also eigentlich 9 Monate, ein Jahr ist zu viel. Nach 9 Monaten kam das kleine Kind. Und wisst ihr, wie viele Gefühle da waren? Ja, ich glaube, da war einfach ein Feuerwerk der Gefühle. Denn plötzlich, er hat so lange auf dieses Kind gewartet, plötzlich hielt er das in den Händen, diesen kleinen Bub. So schön, so klein, da waren Gefühle da. Aber sie folgten nach. Erstmal war der Glaube da an Gott. Ja, Gott, du machst das, du kannst das. Meine Gefühle ziehen nach. Also Punkt 1, Glaube ist kein Gefühl. Aber Gefühle, Emotionen, sie gehören oft zu dem Glauben. Sie folgen nach, wie gesagt. Der zweite Punkt, Glaube misst man nicht an der Intelligenz der verstandenen Dinge. Manche sagen, ich kenne die Bibel, ich kenne sie fast auswendig. Und ich kann sie sogar jemandem erklären. Ich bin tiefgläubig. In der Bibel steht in Jakobus 2,19, du glaubst, dass nur einer Gott ist, du tust recht. Auch die Dämonen glauben und zittern. Starke Aussage. Denkst du, dass Satan so schlecht ist, weil er Gott nicht kennt? Weil er an ihn nicht glaubt? Weil er Gott nie gesehen hat? Nein, deswegen ist er nicht schlecht. Er ist schlecht, weil er sich gegen Gott entschieden hat. Aber er kennt Gott wahrscheinlich besser als jeder von uns. Von Angesicht zu Angesicht hat er ihn gesehen. Hast du Gott schon mal von Angesicht zu Angesicht gesehen? Nein. Aber er schon. Und er glaubt auch an ihn. Aber wo ist der Unterschied? Kann man Satan einen Gläubigen nennen? Er glaubt an die Existenz, ja. Aber er glaubt nicht an Jesus Christus, an den wahren Gott, der ihm wirklich Rettung oder dass er der Beste ist. Daran glaubt er nicht. Er glaubt, dass er der Beste ist. Satan glaubt, er ist der Beste. Und wisst ihr, das ist ja so ein kleiner Teil der Definition von Glauben. Glaube heißt Gehorsam. Das, was ihr heute da gezeigt habt, das war Gehorsam. Das war Glaube. Ihr habt euch getraut und ihr habt gesagt, Gott, ich glaube dir, dass es richtig ist. Natürlich gibt es im Glauben Aspekte der Intelligenz, das gehört dazu, wie ohne. Doch allein die Zustimmung dafür, was hier steht in der Bibel, zu sagen, ja, das ist eine gute Sache, was hier steht, das macht dich nicht zu einem Gläubigen, das macht dich nicht zu einem Kind Gottes, leider nicht, sondern du musst dem vertrauen und dem glauben, was hier steht. Ein Beispiel, was ihr alle kennt. Ein Mann an den Niagarafällen zieht dieses Seil durch und sagt, ich komme da durch. Alle sagen, ob das klappt. Er geht durch und das klappt. Und alle klatschen und sagen, unglaublich. Dann sagt er, warte, es ist noch nicht alles. Nimmt eine Schubkarre und geht mit der Schubkarre durch. Alle sagen, das ist unfassbar. Du bist der Beste, du bist der Meister. Und dann sagt er, das ist noch nicht alles. Er schnappt sich eine Puppe, legt sich in den Wagen, also in die Schubkarre und geht mit der Schubkarre und der Puppe durch. Und alle sagen, dir gibt's keinen Gleichen. Du bist der Beste. Und er sagt, wenn ihr daran glaubt, dann steigt in den Wagen. Ich fahre mit euch durch. Was meint ihr, wie viele sind da eingestiegen? Keiner. Keiner ist da eingestiegen. Alle haben gedacht, ja und gewusst, er ist der Beste. Aber haben sie geglaubt wirklich? Nein. Wisst ihr, wer da eingestiegen ist? Sein Sohn. Sein Sohn ist eingestiegen und er ist mit ihm durchgegangen. Und das ist Glaube, Abhängigkeit. Abhängigkeit, vollkommene Abhängigkeit von Gott. Sie suchen. Der Sohn suchte oder wusste, ich bin abhängig von der Meisterleistung meines Vaters. Und er setzte sich in den Wagen und vertraute voll und ganz, dass sein ganzes Leben in der Hand des Vaters liegt. Und das ist Glaube, Abhängigkeit und Vertrauen. Und das ist der Unterschied zwischen einem echten Glauben und einem intellektuellen Glauben. Zu sagen, Gott ist super, Gott ist gut. Er war wahrscheinlich ein guter Kerl, er hat gute Dinge gemacht. Aber vertraust du ihm dein Leben an? Das ist die Frage. Und ihr habt heute Ja gesagt. Schon davor, aber heute habt ihr gezeigt. Echter Glaube, und hört diesen Satz genau an. Echter Glaube antwortet mit einer Handlung auf das, was er von Gott hört. Nicht mit dem, ja gut, sondern echter Glaube antwortet mit einer Handlung auf das, was Gott sagt. Es ist nie tot, sondern es bleibt, es lebt, es handelt. Und das dritte, Glaube heißt nicht, dass du Gott steuern kannst, und dass er alles für dich macht, so wie du es möchtest. Wenn du daran glaubst, wirst du sehr, sehr schnell enttäuscht sein. Dass Gott alles für dich macht, alles, was du so willst. Im echten Glauben ist das anders. Gott handelt, Gott sagt und du vertraust ihm an. Und du sagst ja, Gott. Der Mensch handelt aufgrund dessen, was Gott sagt und vertraut ihm. Aber heute haben wir eine ganz andere Beziehung zu Gott. Wisst ihr, was für eine? Man nennt das so eine Wie-Beziehung zu einem Kellner. Ich hab da was. Eine Bestellung. Komm mal rüber. Gott ist wie ein Kellner für viele heutzutage. Ich habe eine Bestellung. Mach mal was für mich. Aber Gott ist kein Kellner. Er ist der Schöpfer dieser Welt. Er ist der Schöpfer von dir und mir. Hauptsache, am Ende sagen wir noch, dann klappt wirklich alles, wenn wir sagen, in Jesu Namen, dann denken wir, Gott wird alles für uns tun. Alles, wie wir so wünschen. Nein. Und mir ist aufgefallen, dass die Größe deines Glaubens, und verstehe mich nicht falsch, also an Gott so groß, so stark zu glauben, ist sehr, sehr wichtig. Aber die Größe meines Glaubens, Das betonen sehr viele Menschen. Mein Glaube ist groß. Ich bin so groß in meinem Glauben. Ich kann so viel. Ich glaube so stark, so groß. Mir ist aufgefallen, dass diese Menschen sehr, sehr stark nicht ihren Glauben, sondern sich in den Mittelpunkt stehen. Aber leider ist das anders. Oder besser vielleicht. Ich glaube, dass die Größe nicht immer, ganz vorsichtig, nicht immer die wichtigste Rolle ist, sondern vielmehr der Glaube, an was ich glaube. Das Objekt ist entscheidend, an was du glaubst. An den du glaubst, ist wichtig. Ich möchte dir das kurz verdeutlichen. Eigentlich sehr, sehr einfach. Das ist mein Handy. Und dieses Handy ist, es ist jetzt aus. Aber stell dir vor, es ist nicht aufgeladen, es ist leer. Und dieses Handy, das bist du. Und das kann so viel. Nicht nur, weil es ein iPhone ist. Nein, kann es sehr, sehr viel. Es hat sehr viele Funktionen. Meine Güte, ich kann nicht mal die Hälfte davon steuern und machen. Aber es hat so viele Begabungen. Ja, es kann so viel. Aber wenn die Batterie leer ist, dann ist das ein schönes Ding, was ich so in die Ecke schmeißen kann. Es kann sonst nichts. Ich kann vielleicht irgendwie den Tisch abstützen damit. Wenn das leer ist, wenn ich das nicht aufladen kann, dann kann mir das nicht helfen. Aber ich habe ja so ein Ladekabel. Und das ist mein Glaube. Wenn ich das anschließe, dann hilft es mir. Aber ich muss natürlich eine Steckdose finden. Da muss ich das reintun und da plötzlich fängt es an. Und hier einer von uns war vor kurzem in Südamerika, richtig? Sind da die Steckdosen gleich? Ja, okay. Meistens. In manchen Ländern sind die ganz anders. Und das ist ja toll, dass mein Glaube so groß ist und so stark ist. Aber wenn ich woanders bin, wo die Steckdose nicht passt, dann nutzt mir das hier alles nicht. Sondern dieses Objekt, die Steckdose, sie ist wichtig. Mein Gott ist die Steckdose. Das ist die Energie zu mir, die mich auflädt und mir Kraft gibt. Aber mein Glaube ist wichtig. Ohne den kann ich das nicht aufladen. Da kann ich mir das wünschen, so viel ich will, passiert nichts. Ich brauche das. Das ist sehr wichtig und ich brauche die Steckdose. Der Objekt, letztendlich hängt das vom Objekt ab. Die Steckdose muss passen. Dann wird es dich aufladen und dann wird es dir Kraft geben. Jesus sagte mal, wenn einer einen Glauben nur so klein hat wie ein Senfkorn, der kann Berge versetzen. Aber wisst ihr, das Problem ist, heutzutage gibt es Menschen, die sagen, ich habe einen Glauben, der ist Berge groß. Aber die können mit ihrem Glauben nicht einfach ein Senfkorn versetzen. Woran liegt das? Vielleicht an dem Objekt, weil es falsch ist? Kann es vielleicht daran sein? Könnte es vielleicht daran liegen, dass einfach sie an etwas anderes glauben, als was hier steht? Dein Glaube muss nicht immer groß sein, aber es muss an das Richtige sein. Und ich möchte, dass du mich da richtig verstehst. Viel wichtiger ist es, an Gott zu glauben und an die Bibel zu glauben. Und wir Christen sagen ja oft, ja, ich habe den richtigen Glauben, ich habe Gott gefunden. Aber ich frage dich jetzt ganz persönlich, glaubst du auch daran, was hier steht? Wenn Gott dir etwas sagt, glaubst du auch daran? Denn ich kann ja sehr, sehr gerne an alles glauben, was in Deutschland ist. Aber wenn ich an die Gesetze nicht glaube und nicht mich daran halte und mich die Polizei anhält, dann kann ich sagen, ich glaube dran, ich muss 70 fahren. Dann sagt er, du bist doch nicht 70 gefahren. Ja, aber mein Glaube dran war echt groß. Ja, dann sagt er, ja, aber die Handlung fehlt dir irgendwie, ne? Das Wichtigste ist der Wille Gottes. Das muss stimmen, das muss passen. Wenn du daran glaubst, wenn Gott sagt, dieser Berg soll sich versetzen und du daran glaubst, dann wird es passieren. Aber wenn Gott sagt, nein, kann dein Glaube alles sein. Es kann riesig sein. Aber weißt du, das Problem ist, Gott möchte es gar nicht. Und dann passiert auch nichts. Der Glaube an Gott und an den Willen, das, was er sagt, das muss stimmen. Und dann funktioniert das alles. Glaube ist kein Gefühl. Glaube ist keine Sache von Intelligenz. Und Glaube ist keine Sache von Manipulation Gottes. Glaube schließt immer, das ist eins, Glaube schließt immer die Abhängigkeit an Gott an oder schließt da an und den vollen Vertrauen. Glaube antwortet immer mit einer Handlung und Glaube ist nicht tot, es hat Werke. Du zeigst, was in dir ist. Wie sollen wir diesen Glauben in unserem Leben praktisch jetzt leben? Wir haben für unser Leben ein gutes, sehr, sehr gutes Beispiel. Und das ist Jesus Christus. Also wenn du in deinem Leben unterwegs bist und sagst, ich würde gern so ein Vorbild haben, ich würde mich an irgendwas festklammern, dann nimm dir Jesus Christus. Denn weißt du, was passiert ist? Und ich möchte, dass du gleich das verstehst. Jesus Christus ist 33 Jahre circa auf dieser Welt gewesen, nicht nur um am Kreuz zu sterben, sondern um 33 Jahre dir den Glauben wirklich vorzuleben. Dir heute zu zeigen, wie du glauben sollst. Wenn du nicht weißt, schlag die Evangelien auf, lies sie durch und du wirst wissen, was es bedeutet, zu glauben, weil Jesus wird dir das erzählen. Wir haben erfahren, dass Jesus Christus uns ein neues Leben schenkt. Er ist ein heiliger Gott. Aber als er hier auf der Erde war, war er nicht 50% Gott und 50% Mensch, sondern er war 100% Mensch und 100% Gott. Und das lehrt die Bibel. Wir lesen zum Beispiel in 1. Korinther 15, 47 zurück. Habe ich das nicht angezeigt? Okay. Dort heißt das, der erste Mensch ist von der Erde, irdisch, das war der Adam. Der zweite Mensch ist der Herr aus dem Himmel. Der zweite Mensch, verstehst du, hier wird nicht gesagt, so 50%, der Mensch, 100%. Jesus war 100% Mensch, als er hier war. Vom Himmel, 100% Gott. Er war, ist und bleibt Gott. Und jetzt genau zuhören. Als er auf der Erde hier war, 33 Jahre, war er nicht wie Gott, sondern wie ein vollkommener Mensch. Er hat sich runtergestuft. Er war nicht mehr ein Heiliger. Er hat alles abgelegt und wurde Mensch. Er war vollkommen heilig. Der zweite Adam, sagt die Bibel. Aus der Sicht Gottes, nach dem Fall Adams, war Jesus der erste wieder vollkommene Mensch. Vollkommener Mensch. Warum? Was denkt ihr? Ganz einfach, weil er geistlich voll am Leben war. Er war geistlich voll da. Und jeden Tag in seinem Leben lebte er in der Abhängigkeit zum Vater. Jeden Tag hat er diese Sucht nach Gott gehabt. Deswegen konnte Jesus sagen, nicht ich mach, was ich will, sondern ich mach, was Gott möchte. Ich mach alles, was er sagt. Zum ersten Mal seit vielen Jahrhunderten konnte man Gott durch einen Menschen sehen. Durch Jesus Christus. Denn Jesus sagte, wer mich sieht, sieht den Vater. Und die Bibel sagt, dass Gott Adam nach seinem Ebenbild, nach seinem Bild gemacht hat. Und dieses hebräische Wort kann man auch mit Schatten übersetzen. Das hebräische Wort kann man auch mit Schatten übersetzen. Und jetzt wird eigentlich so vieles einfacher. Was sollte Adam hier auf Erden sein? Er sollte Schatten Gottes sein. Und was macht mein Schatten? Er macht alles, was ich mache. Das sollte Adam sein. Er sollte das tun, was Gott gemacht hat. So wie Gott war, sollte Adam leben. Genau das. Er sollte sein Bild sein. Er sollte exakt das wiederholen, was Gott gemacht hat. Und genau so war Adam vor der Sünde. Und wo gibt es Schatten? Da, wo Licht gibt. Und solange Adam im Licht war, Gottes, war er sein Schatten. Er konnte das widerspiegeln, was Gott ist, wie Gott ist. Aber als er in Sünde fiel, da war Schatten weg. Dann war er nicht mehr der, den Gott sozusagen, zu dem Gott ihn gemacht hat. Aber Jesus blieb im Licht und wiederholte immer wieder, ich bin gekommen, das zu tun, was Gott möchte. Mit anderen Worten hat er gesagt, ich bin gekommen, um das zu sein, was Gott ist. Ich bin gekommen, um sein Schatten zu sein, damit ihr endlich seht, wie er ist wirklich. Er unterstrich immer wieder seine Abhängigkeit zu Gott. Und ganz echt, liebe Täuflinge, wollt ihr ein lebendiges Leben mit Jesus Christus, wollt ihr einen lebendigen Glauben haben, dann sucht jeden Tag aufs Neue die Abhängigkeit zu ihm, dann sucht ihn. Und dieses Wort sucht sagt schon, seid süchtig nach ihm. Seid süchtig nach diesem Gott. Denn er führt euch in die Wahrheit. Er führt euch ins Licht. Er führt euch das dahin, wo es euch gut tun wird. Wisst ihr, wo das ist? Er führt euch zu sich selber. Er sagt, komm näher. komm mir näher, komm zu mir. Was heißt das jetzt für dich? Johannes 14, 16 bis 18. Und ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann. Denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich lasse euch nicht als Waise zurück. Ich komme zu euch, sagt Gott. Hier sagt er, dass er in dir wohnen wird durch den Heiligen Geist. Jesus Christus wohnt in deinem Herzen. Genauso wie der Vater in Jesus gewohnt hat. Jesus gab sein Leben für uns. Wofür? Damit wir Leben haben. Wofür? Damit er leben kann durch uns. Und das ist das Evangelium Jesu. 33 Jahre demonstrierte er, wie man glauben soll, wie man leben soll. Ging ans Kreuz, nahm unsere Strafe auf sich, damit er die Beziehung zu Gott wiederherstellen kann. Dann ist er auferstanden, damit er heute jedem von uns das Leben schenken kann. Und wieder die Fähigkeit schenken kann, Gottes Schatten zu sein. Das zu zeigen, was Gott wirklich ist, den Menschen drumherum. Wisst ihr, jemand sagte so ein Beispiel. Stell dir vor, der Präsident, das ist jetzt die Merkel, sagen wir so, die würde dich heute anrufen und sagen würde, Helge, ich würde gerne so in einem Monat vorbeikommen. Hast du ein Auto? Du sagst, weiß ich nicht, hast du ein Auto? Nein. Okay, du hast ein Moped vielleicht oder so. Du sagst, so, ich habe was, das kannst du gerne nehmen. Dann sagt sie, super, ich bin in einem Monat da und ich habe so ein paar Geschäfte hier in Coesfeld. Ich würde das gerne benutzen. Alles klar. Was wird wohl Helge in diesem Monat machen? Er wird das Ding pflegen bis zum geht nicht mehr. Wahrscheinlich sauber machen, jedes kleine Ding. Denn der Präsident wird ja auf dem Ding fahren. Ja, selbstverständlich, natürlich. Heute ruft dich ein anderer Präsident, Präsident dieser Welt, der König dieser Welt und sagt, Helge, ich möchte dein Auto. Ich habe ein paar Geschäfte in Coesfeld zu erledigen. Ich möchte so vieles in Coesfeld tun. Ich möchte dein Auto benutzen. Darf ich das? Wisst ihr, zum Präsidenten würden wir wahrscheinlich sagen, ja, okay, denn das ist ja kein Problem. Wenn er das kaputt fährt, ich glaube, der kann das schon zahlen. Und er wird ganz gut damit umgehen. Und übrigens, dann kannst du schon sagen, mit meinem Moped ist der Präsident schon gefahren. Ja, verliert nicht an Wert. Aber wenn der Präsident dieser Welt dich anruft, dann fragen wir uns, was wird mich das wohl kosten? Gott möchte mit mir, in mir leben? Das muss ich erstmal abwiegen, ob das gut geht? Wieso? Wieso ist das so komisch und wieso denken wir so lange drüber nach? Leben wir so, wie Jesus gelebt hat, in voller Abhängigkeit. Drei Worte solltest du dir heute merken. Wir sollen Gott lieben, das ist das erste Wort. Du sollst Gott lieben, jeden Tag in seiner Abhängigkeit zu leben und du sollst dem Gehorsam leisten, was du von Gott hörst. Du sollst dem vertrauen. So war Jesus Christus sein Leben lang. So sehr hat er den Vater geliebt, dass er sagte, nichts mache ich von mir aus, ich mache so, wie der Vater es möchte. Und sein Gehorsam, den haben wir im Garten Gethsemane gelesen und gehört, wo er gesagt hat, nicht mein Wille soll geschehen, Gott, dein Wille soll geschehen. Und zum Schluss möchte ich dir ein kleines Gebet mitgeben. Und wenn du das betest, ich bin zu 100% überzeugt, wenn du das von Herzen betest, wird dein ganzes Leben sich ändern als Christ. Es wird sich alles ändern. Wir lesen diese Worte in Johannes 12. Jetzt funktioniert nicht. Jetzt musst du einmal klicken. Nochmal? Ja, in Johannes 12, dort lesen wir. Jesus sagt, wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Jetzt ist meine Seele voll Unruhe. Was soll ich sagen? Vater, hilf mir aus dieser Situation. Doch darum bin ich in die Situation gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Jetzt sagst du vielleicht, okay, verstehe ich nicht ganz. Was meinst du? Wir beten ja leider oft so, Gott, hilf mir. Gott, mach was. Ich will hier raus. Es ist so schwer. Ich kann nicht mehr. Alles presst auf mich ein. Gott, sei mir nahe. Ich fühle mich so schlecht. Rette mich. Aber vielleicht sollen wir anders beten. Vielleicht sollen wir endlich mal anfangen, anders zu beten. Zu sagen, nicht rette mich, sondern hey Jesus, da wo ich bin, verherrliche deinen Namen. Da wo ich bin, verherrliche deinen Namen, Gott. Und wisst ihr, ihr sollt Gott lieben, das ist das Erste. Und wenn ich Gott lieben will, dann kann ich Gott sehr einfach gehorsam sein. Aber wenn ich Gott lieben muss, dann fällt es mir schwer, gehorsam zu sein. Als ich früher in meiner Ausbildung war, ich habe nicht unbedingt diese Zeit genossen. Es war ganz, ganz hart. Also mein Auszubildender, mein Chef war, das war, ja, ich hatte eine sehr, sehr schwere Zeit mit ihm. Und jeder Tag war einfach ätzend. Es fiel mir sehr schwer. Aber jetzt in meiner Arbeit mache ich eigentlich das Gleiche. Und ich mache das Vierfache, wenn nicht das Fünffache von dem, was ich in der Ausbildung gemacht habe. Aber es fällt mir nicht schwer. Es fällt mir sehr, sehr einfach. Und ich habe übrigens auch Spaß dran. Woran liegt's wohl? Ja, weil ich damals das tun musste. Aber jetzt mache ich das voll gerne. Und das fällt mir nicht schwer. Liebe ist die Motivation für mein Gehorsam. Wenn ich will, dann werde ich Gott gehorsam sein. Und durch die Abhängigkeit zu Gott, zu dieser Nähe zu ihm, werde ich Kraft bekommen, Gott gehorsam zu sein. Und zum Schluss eine kurze Sache, wie lerne ich, Gott zu lieben? Wisst ihr, das Erste habt ihr heute gesagt, man muss die Liebe Gottes annehmen. Die Bibel sagt, du kannst von alleine Gott nicht lieben, sondern der Heilige Geist gießt seine Liebe in dein Herz aus. Du musst erstmal seine Liebe annehmen. Und dann kannst du lieben lernen, Gott. Dann kannst du ihn kennenlernen. Und liebe Geschwister und liebe Freunde, heute sehen wir diese fünf Täuflinge und die Liebe Gottes. Wir sehen, wie sie die Liebe Gottes angenommen haben. Und das war der erste Schritt. Sie haben gesagt, Gott, ich möchte dich lieben. Ich möchte deine Liebe annehmen. Und sie tut so gut. Und jetzt kannst du anfangen, Gott zu lieben. Jetzt kannst du anfangen, ihm gehorsam zu sein und in seiner Nähe zu laufen. Und wisst ihr was? Bei diesem Zeugnis durften wir heute dabei sein. Und das ist eine unglaubliche Sache. Und ich danke euch dafür, dass ich dabei sein durfte und sehen durfte, wie ihr euch taufen lässt. Das ist ein Ereignis für mich und ich hoffe für alle anderen auch. Und für alle, die schon lange im Glauben dabei sind, die sagen, ja, ich bin schon 30, 15 Jahre dabei, feiern wir heute Abendmahl. Und es ist so wichtig, diese zwei Dinge, Abendmahl und Taufe, zusammen mal zu bringen. Zu sagen, Gott, ich will dir nachfolgen, jetzt will ich anfangen. Und hier zu sitzen und zu sagen, als vielleicht länger schon dabei sein Christ, ich möchte mich an das zurückerinnern, was ich damals mit Gott erlebt habe, was Gott mir damals versprochen hat, diese Rettung. Eine kurze Zusammenfassung zu dem, was du gehört hast. Bitte nochmal klicken. Lebendiger Glaube besteht aus drei Dingen. Nimm sie heute mit. Das ist Liebe, du sollst Gott lieben. Du sollst in seiner Abhängigkeit sein und du sollst im Gehorsam sein. Das sind übrigens alle Sachen, die Jesus Christus gelebt hat. Nichts Neues. Ich öffne dir hier keine neue Wahrheit, sondern ich sage dir nur das, was in der Bibel steht. Und das bedeutet schon ein bisschen Arbeit. Das wird dir nicht zufallen. Da musst du schon was dafür tun. Aber Gott wird immer dir ganz nahe sein. Und das können dir so viele hier erzählen. Gott wird dich niemals alleine lassen. Er wird dir ganz nahe sein. So hat Jesus Christus gelebt. Und übrigens, wenn du dem nachfolgst, wirst du in einer guten Gesellschaft sein. Nicht in unserer Gesellschaft, das meine ich, sondern in Gesellschaft Gottes. Denn Jesus Christus ist genauso gegangen und du trittst in seine Fußspuren. Und möge der Herr Jesus euch in diesem Leben, einfach in diesem Werdegang segnen. Möge er euch tragen, möge er euch ganz nahe sein, aber möget ihr auch im Gehorsam sein. Gott segne euch. Amen.